Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family.
Ja, sehr viel Unterhaltung und Entspannung für die Familie. So machten Autokinos in den 1960er Jahren in den USA Werbung für sich. In den letzten Jahren haben sie in Deutschland eher ein Nischendasein gefristet. Und nun wissen wir es seit Wochen, das Autokino ist zurück. Ein Corona-bedingtes Kurzzeitphänomen oder werden Autokinos zu einer festen Größe im Filmgeschehen werden? Das ist eine der Fragen, die uns in Vollbild hier beschäftigen. Herzlich willkommen. Autokinos boomen, so viel ist klar. Anfang des Jahres gab es 20 Autokinos in Deutschland, jetzt gibt es so um die 200. Autokinos erfahren in Zeiten der Corona-Pandemie eine noch nie dagewesene Renaissance. Einer, der das zu spüren bekam, war Christian Krämer. Er ist Geschäftsführer der Airscreen Company, einer Firma, die Autokinos mit Leinwänden versorgt. Mit ihm habe ich über die Technik, den Boom und die Nachhaltigkeit dieses Booms gesprochen.
Sie bieten aufblasbare Leinwände an. Wie funktioniert das technisch? Was ist das?
Die aufblasbare Leinwand ist in Wirklichkeit ein aufblasbarer Rahmen, in den eine Leinwand eingespannt ist. Es wird ein Gebläse angeschlossen, es bläst sich eine PVC-Röhre auf in Form eines Rahmens und in diesen Rahmen hängt die Leinwand und darauf wird dann projiziert.
Und die Leinwand hat welche Technik?
Es ist eine Aufprojektion, das heißt, es ist eine normale Kinoleinwand, die von diesem aufblasbaren Rahmen getragen wird und auf diese normale weiße, mattweiße Kinoleinwand wird mittels eines Projektors das Bild projiziert.
Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Jetzt würde mich erstmal interessieren, es ist ja überall bekannt inzwischen, die Autokinos boomen. Wie hat sich das für Sie niedergeschlagen?
Also zunächst ist Corona-bedingt der Monat März für uns dramatisch schlecht verlaufen. Wir hatten einen sehr deutlichen Umsatzeinbruch. Und dann ging es so langsam Ende März, Anfang April mit Autokino los. Die ersten zaghaften Anfragen, weil man da ja in der Stahlkapsel geschützt ins Kino individual reinfahren kann, alias Auto, das meine ich mit Stahlkapsel. Und aus diesen ersten 2, 3 zaghaften Anfragen wurden im Laufe der nächsten Wochen, es gab Tage, da haben wir fast 100 Anfragen aus der ganzen Welt bekommen.
Sie sind in 125 Ländern der Welt tätig. Mich würde interessieren, wie sieht denn der internationale Vergleich aus? Welche Länder haben sich vielleicht besonders an Sie gewandt, mit besonders viel Interesse?
Interessanterweise war es zunächst ganz stark Deutschland. Und auch für mich eigentlich schwer nachvollziehbar, insbesondere Italien. Selbst als man noch die Schreckensmeldungen aus Norditalien hörte und diese schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern rund um Bergamo sah, bekamen wir schon Anfragen für Autokino, sicherlich nicht genau aus der Gegend, aber doch aus Italien schon. Und dann nahm es relativ stark zu Frankreich. Auch England ist jetzt am Nachfragen, ganz stark auch USA mittlerweile. Ohne jetzt eine Nationalität schlecht reden zu wollen, aber gerade aus Italien waren wirklich viele Anfragen da, so von der Art, ciao, ich habe ein Restaurant, dahinter einen Parkplatz und würde da gerne Autokinema, Cinema anbieten. Und so funktioniert es ja typischerweise nicht. Also es ist ja dann auch nicht die 5.000-Euro-Ausgabe, wie, so stell mal eine Leinwand und einen Projektor hin und dann mache ich jetzt Autokino, weil ich mein Restaurant nicht aufmachen darf. Sondern es ist ja doch eine etwas umfangreichere Logistik, die hinter so einem Autokino steht. Und da sind zum Beispiel Kinobetreiber sicherlich sehr viel mehr bekannt mit der Materie, was man alles beachten muss, wie man an die Filme rankommt. Man kann ja auch nicht beim Verleih anrufen oder womöglich gar nicht beim Verleih anrufen, irgendwo zum Mediamarkt gehen, sich eine DVD holen und die reinlegen und zeigen. So geht es ja eben nicht. Und nicht mit einem kleinen Beamer auf dem Bettlaken ein Pseudo-Autokino machen, dann ist es eigentlich nicht mehr viel Kino.
Was sind denn so die technischen Grundparameter, die man unbedingt beachten muss?
Ja, bei Autokino gibt es grundsätzlich ja die Problematik, dass die Leinwand doch sehr weit von den Leuten entfernt ist. Das bedeutet, ich kann nicht mit einer kleinen 5, 6, 7 Meter Leinwand ankommen und dann bis 250 Meter zurück Autos platzieren. Das heißt, die Leinwand muss groß sein, die Leinwand muss auch eine gewisse, wir nennen das Bildunterkante haben, also die Distanz vom Boden bis zur Unterkante der Leinwand, das muss relativ viel sein, auch ein bisschen mehr als bei Open-Air-Kino, denn ich möchte ja nicht das Dach des Autos vor mir sehen, sondern ich möchte darüber hinausschauen auf die Unterkante der Leinwand und dafür muss die Leinwand entsprechend hoch sein, damit das Auto vor mir mich nicht in meinem Blick behindert. Dann natürlich, also man braucht professionelle Kinoprojektoren. Im besten Fall, wenn man neue Filme zeigen will, wenn ich jetzt sage, ich spiele von der DVD oder von der Blu-ray Klassiker-Filme, da ist es den Filmverleihen dann nicht mehr so ganz wichtig, dass diese Filme genau so gezeigt werden, wie sie auch im Kino gezeigt werden. Und dann würden sie auch erlauben, dass man mit in Anführungsstrichen normalen Projektoren, aber guten Projektoren mit sehr guter Bildauflösung und im Prinzip weitgehend, ähnlich wie beim DCP-Projektor, die Filme auch gezeigt werden können, wenn sie denn auf DVD-Blu-ray schon raus sind.
Was ist Ihre Einschätzung? Wie nachhaltig wird dieser Boom sein?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch schon häufiger sowohl mir selber gestellt habe, als auch mit Leuten diskutiert habe, wo ich immer die Meinung vertreten habe, es ist so dermaßen präsent, dieses Thema Autokino. Und es ist für so viele Leute jetzt das erste Mal, dass sie überhaupt mit einem Autokino Kontakt haben. Und wiederum lässt mich das denken, dass das Thema Autokino nicht mehr das ist, was es vor Corona war. Und vor Corona waren 10, 20 Open-Air-Kinos und einer hat mal gesagt, ich mache mal ein Autokino-Event vielleicht 14 Tage lang auf dem Platz XY in der Stadt. Ich glaube, das wird in Zukunft sich wandeln und dieses Konzept Autokino wird ein neues Standing bekommen. Und es ist ja auch nicht nur Autokino, es ist ja Autocomedy, es ist Autokirche, es ist Autokonzert, es ist Auto alles Mögliche. Wir sprechen intern von Social Viewing. Also man kommt sozial zusammen, man kommt mit Menschen zusammen und guckt sich gemeinsam irgendetwas an. Und das wird nach Corona bleiben. Ich will nicht sagen, dass es in dieser Intensität genauso bleibt, wie es jetzt ist, sicherlich nicht. Aber es wird nicht wieder dahin zurückkehren, wo es mal war. Und es war ziemlich in der Nische, das muss ich zugeben.
Das sagt Christian Krämer, Geschäftsführer der Airscreen Company. Und wir greifen das Thema Autokino gleich nochmal auf, denn auch ein großer Verbund von Kinounternehmen, Cineplex, betreibt nun Autokinos. Cineplex, das ist ein Verbund von Kinounternehmen. Und das Kerngeschäft von Cineplex sind ja, Orte, in denen man Filme guckt, drin im Dunkeln. Aber auch Cineplex betreibt nun Autokinos. Darüber und auch über das nach wie vor brennende Thema der Kinoöffnung habe ich mit dem Geschäftsführer von Cineplex in einer Videokonferenz gesprochen, mit Kim Ludolf Koch.
Auch Sie haben mit Ihren Gesellschaftern gleich mehrere Autokinos aufgemacht, unter anderem in Lippstadt, in Aachen, in Münster, Goslar, Marburg. Warum? War das in erster Linie, um die Zeit der Kinoschließung zu überbrücken?
Also ich glaube, dass zunächst erstmal sich überlegt wurde, was mache ich jetzt mit der Zeit, was mache ich mit dem Bedürfnis des Publikums, auch Filme sehen zu können. Auch bei dieser Situation haben die Bundesländer sehr unterschiedlich reagiert. Bayern hat erst sehr, sehr spät die Öffnung von Autokinos erlaubt. NRW war relativ früh. Und dann haben die Ersten die Erfahrung gemacht und hatten natürlich auch Bombenauslastung. Das waren dann auch Filme, die gerade aus dem Kino raus sind, auch noch nicht im Stream verfügbar waren. Also da konnte man wirklich die Filme, die man verpasst hatte, auch noch sehen. Und das war so ein Zwischending zwischen Neugier, Nostalgie, Filmerleben, was einfach eine richtig gute Stimmung erzeugt hat. Und am Anfang waren alle Vorstellungen ausverkauft. Man konnte fast zeigen, was man wollte.
Sie sagten am Anfang, jetzt ist ja das schon eine Weile im Gange, die Stuttgarter Betreiber Kinostar, Michael und Matthias Rösch, die prognostizieren, dass der Zuspruch für Autokinos sehr schnell stark rückläufig sein wird, sobald reguläre Kinos wieder in nennenswerter Zahl geöffnet haben. Sehen Sie das auch so? Oder wie nachhaltig ist dieser Autokino-Trend Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass am Ende des Tages ein paar Autokinos mehr übrig bleiben, als vor der Corona-Krise offen waren. Ich glaube aber auch, dass wirklich nur die guten Autokinos geöffnet waren. Wir hatten ja zwischendurch eine echte Wildweststimmung. Die ganze Eventbranche, die etwas größere Bildschirme im Moment nicht in Messen unterbringen kann, hat gedacht, okay, die hänge ich jetzt mal an Laternenpfahl eines privaten Parkplatzes und mache ein Autokino. Und die werden relativ schnell merken, dass diese Goldgräberstimmung auch stark rückläufig sein wird. Und nur dort, wo man wirklich eine richtige Fläche hat, eine ausreichende Größe und vor allem auch die richtige Technik, dann hat man eine Chance, vielleicht auch über den Shutdown hinaus das ein oder andere Autokino zu betreiben.
Dann ist ja auch die Frage, Sie erwähnten die Technik. Man braucht auch ordentliche Tonqualität und dann sitzen die Menschen ja in ihren Autos. Kann es eigentlich die Erfahrung Kino ersetzen?
Also ich glaube, wenn die Leinwand ausreichend groß ist, man einen guten Stellplatz hat und nicht ein großes Auto vor sich oder zu weit hinten steht, dann kann man schon auch ein halbwegs vernünftiges Bild bekommen. Aber ich glaube, dass das für den dauerhaften Filmgenuss, so wie man ihn aus dem Kino kennt, kein Ersatz ist. Ja, die Intimität, die man vielleicht im Auto hat und manchmal auch im Kinosaal, wenn es sehr voll ist, vermisst, die hat man möglicherweise. Aber das richtige Gemeinschaftserlebnis mit gemeinsam lachen, gemeinsam fürchten, gemeinsam was lernen, einfach gemeinsam Spaß haben, das ist in einem Autokino eigentlich nicht möglich.
Auch die Open-Air-Kinos machen ja jetzt auf. Wie sehr machen sich eigentlich Autokinos und Open-Air-Kinos Konkurrenz?
Wir haben ja im Moment auch die Situation, dass bei den Autokinos das Verlassen des Fahrzeugs eigentlich nicht zulässig ist. Das heißt, man muss eine gute Stunde vorher da sein. Diese Stunde verbringt man dann im Auto. Und wenn es dann auch noch warm ist, muss man die Klimaanlage anmachen oder regelwidrig das Fenster aufmachen. Das ist alles nicht optimal. Das ist natürlich bei einem Open-Air-Kino, wo im Regelfall auch die Leinwände relativ groß sind, ist das deutlich besser. Man ist an der frischen Luft, man kann da auch ein bisschen rumlaufen. Auch da wird man die Distanzregeln einhalten müssen. Das funktioniert aber, glaube ich, trotzdem besser. Und insofern wird das Autokino nur dann die Alternative zum Open-Air sein, wenn es einfach richtig kalt werden sollte und die Leute keine Lust haben, bei 10 Grad vielleicht an der Open-Air-Vorstellung zu sitzen.
Nun ist ja Ihr Kerngeschäft eigentlich das Kino, also das im geschlossenen Raum. Sie betreiben in fast allen Bundesländern Kinos und nun stehen ja für fast alle Bundesländer Termine fest. Sie sind aber verteilt über viele Wochen. Das Schlusslicht macht Berlin, soweit es aussieht, mit Ende Juni. Wie gehen Sie damit um? Machen Sie Ihre Kinos jetzt sukzessive wieder auf?
Also man hat so ein bisschen den Eindruck, als hätte die Kinobranche nicht versucht, einen entsprechenden Appell an die Politik zu geben. Es ist eigentlich nichts von dem, was wir gewünscht und gefordert haben, eingetreten. Wir haben einen einheitlichen Termin gewünscht. Wir haben einen entsprechenden Vorlauf gewünscht. Wir haben letztlich auch eine Forderung an die Förderung gestellt. Mit dem Moment, als die Kanzlerin die Hoheit der Entscheidung an die Länder weitergegeben hat, hat im Grunde ein Windhundrennen stattgefunden zwischen denen, die ganz schnell ganz vorne sein wollten und eher denen, die etwas zurückhaltend und bedächtig geworden sind. Also Herr Bouffier aus Hessen hat so ähnlich wie bei der Maueröffnung Schalk-Golokowski gesagt, ab wann gilt denn die Kinoöffnung? Ja, meines Erachtens sofort. Das war zwar nicht ganz sofort, das war 2 Tage später, aber Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Kino mit 6, 8, 10 Leinwänden. Da ist die Technik eingemottet, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit oder auf den Spargelfeldern, die kurzfristig Beschäftigten. Sie haben gar keine Filme, sie haben keine Waren. Das lässt sich überhaupt gar nicht in 2 Tagen wieder hochfahren. Und wenn Sie heute sich die großen Kinos in Hessen angucken, die seit dem 9. Mai aufhaben dürfen, dann fehlen da immer noch ganz, 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 ganz viele. Die haben einfach noch nicht aufgemacht. Und warum haben sie noch nicht aufgemacht? Weil wir zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 60% der Kinos offen haben, beziehungsweise 60% der deutschen Bevölkerung hat Zugang zu Kinos. Und das ist natürlich aus Perspektive eines Verleihs, wenn Sie ein wertvolles Produkt haben, alles andere als ausreichend. Die internationalen Produktionen, die schauen eigentlich gar nicht so sehr auf einzelne Bundesländer und fragen sich, ist Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, hat das jetzt schon die Kinos offen oder nicht, sondern die gehen eher länderweise vor. Die gucken, welche wichtigen Filmmärkte in Europa sind denn überhaupt schon spielfähig. Es gibt aber deutsche Produktionen und auch deutsche Produktionen sind natürlich bei 60 oder 70% des Marktes keineswegs zufrieden. Insbesondere, wenn ein so wichtiger Markt wie Berlin fehlt. Da startet keiner einen Film, wenn Berlin noch nicht mit dabei ist. So, das nächste Problem sind die Hygienerichtlinien. Dass die alle relativ streng ausfallen, Maskenpflicht im Foyer, 1,5 Meter Abstand, das war klar, das akzeptieren und unterstützen die Kinos auch. Wenn man aber dann zum Beispiel in den Ländern Rheinland-Pfalz sieht, dass es dort eine Maskenpflicht im Saal gibt und gleichzeitig auch ein Verzehrverbot im Saal, dann sind das im Moment die einzigen, die das so handhaben. Mit der Folge, dass in unseren rheinland-pfälzischen Kinos ganz viele Kunden ihre Tickets fürs Wochenende wieder storniert haben und entweder gar nicht gegangen sind oder ins benachbarte Hessen oder ins benachbarte Baden-Württemberg gefahren. Und auch mal abgesehen davon, dass es a. unsinnig, b. geschäftsschädigend ist, stellt sich uns die Frage, wie sollen wir das denn prüfen? sollen wir bei 8 oder 10 Leuten, die im Saal sitzen, einen Mitarbeiter da reinstellen, der dann sagt, entweder du ziehst die Maske auf oder ich schmeiß dich raus, hol die Polizei, zeig dich an. Das ist auch überhaupt nicht praxisähnlich. Und insofern hat der Föderalismus hier einfach auch seine großen Schattenseiten, weil wir den Eindruck haben, dass nicht nur jedes Bundesland unterschiedliche Regeln erlässt, sondern das dann häufig auch in die Kommunen delegiert, wo man sich fragen muss, ist in einer Kleinstadt mit 30.000 oder 40.000 Einwohnern das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt überhaupt in der Lage, eine sinnvolle, auch die Bedürfnisse des Kinos berücksichtigende Hygieneverordnung zu erlassen und auch zu kontrollieren.
Nun kommt der Sommer, der ja eh auch eine kinoschwache Zeit ist und eine Durststrecke für viele Kinos. Was ist Ihre Perspektive? Wie wird es wirtschaftlich weitergehen für Kinos wie Ihre Gruppe?
Wir gehen davon aus, dass wir Ende Juni alle Kinos wieder aufmachen können. Wir gehen auch davon aus, dass ein vernünftiges Hygienekonzept sich bis dahin durchgesetzt hat. Das heißt, keine Maskenpflicht im Saal, Concessionverkauf und eine Kapazitätsbegrenzung nach dem Schachbrettprinzip, sodass um einen herum jeweils ein Platz frei ist, aber ansonsten bis zu 50% der Saalkapazität auch gefüllt werden kann. Das ist erforderlich, damit auch die großen Filmverleiher sagen, ja, jetzt ist der deutsche Markt, hat wieder eine gewisse Reife, wir bringen unsere Produkte da rein. Am 14. Juli soll Tenet von Christopher Nolan starten, der wird von Warner herausgebracht, dieser Termin steht nach wie vor. Das ist ein großer und wichtiger Film, der sicherlich also auch ganz viele wieder ins Kino holt. Eine Woche später soll Mulan von Disney starten. 2 Wochen später kommt ein großes Family Entertainment mit SpongeBob. Parallel dazu starten die Programmkinos dann noch Berlin-Alexanderplatz, Undine von Christian Petzold, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir diese schwachen Sommermonate eigentlich als gute Anlaufphase nutzen können. Von Monat zu Monat oder Woche zu Woche nähern wir uns eigentlich diesem Zustand des Normalbesuchs, sodass der dann ab Oktober, November auch gegeben ist. Und im November startet ja bekanntermaßen der James Bond, der immer noch mit Abstand wichtigste Film für dieses Jahr. Und da hoffen wir, dass wir mit der vollen Kapazität auch wieder zur Verfügung stehen und diesen Film dann auch nach allen Regeln der Kunst auswerten können. Wir haben in den ersten 2,5 Monaten haben wir ungefähr 25 Millionen Besucher in Deutschland gemacht. Dann haben wir bis auf ein paar Autokinos, haben wir dann von Mitte März bis Mitte Juni so gut wie gar nichts gemacht. Und jetzt Juli, August, September und dann mit 2,5 stärkeren Monaten dann zum Jahresende werden wir, wenn wir Glück haben, nochmal 30 bis 40 Millionen Besucher machen. Das heißt, wir landen irgendwo bei 65. Und damit fehlen uns etwa 40 bis 45 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Damit haben wir im Grunde auch gerechnet, dass das passieren wird. Schlimm wird, wenn es schlimmer wird. Wenn wir noch längere Zeit mit deutlich niedrigeren Umsätzen leben müssen und es keine Unterstützung in Form von einem Rettungsschirm, in Form von Zuschüssen seitens der Kulturpolitik gibt, dann werden ganz, ganz viele Unternehmen, auch große Unternehmen, dauerhaft unter Wasser gehen und möglicherweise auch nicht mehr wieder aufmachen können.
Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer von Cineplex. Mit ihm habe ich über die Aussichten für Kinos in schwierigen Zeiten gesprochen. Einige Kinos in Deutschland haben bereits dauerhaft zugemacht und nun könnte die Corona-Krise auch dazu führen, dass eine der größten Kinoketten weltweit schließen muss. AMC. Am vergangenen Mittwoch hat AMC mitgeteilt, es gebe erhebliche Zweifel am Fortbestand des Unternehmens. Die Kinoöffnungen werden uns auch in der kommenden Stunde beschäftigen, hier in Vollbart in unserem Corona-Ticker.
Sie labern dich voll, dass nichts Besseres als dieses Hier und Jetzt existiert. Und wenn du sagst, das gibt es, dann bist du gleich eine rote Socke oder ein Nazi. Aber ich weiß, wie der Hase läuft. Frieden. Ist nur eine Pause zwischen zwei Kriegen.
Das sagt Van Damme, eine Figur, die wir in dieser Stunde noch näher kennenlernen werden. Man könnte sagen, ein Schläger, ein Abgehängter, ein Wutbürger, aber auch ein ziemlicher Philosoph. Das Filmfestival in Cannes hatte ja kategorisch abgelehnt, über eine Online-Ausgabe nachzudenken, aber fand es dann doch wichtig, mitzuteilen, wie ein Filmfestival in diesem Jahr hätte aussehen können und enthüllte in dieser Woche 56 Filme, die in Cannes gelaufen wären. Christian Berndt hat in seinem Corona-Update wieder die Neuigkeiten aus der Filmwelt zusammengetragen und er beginnt mit dem, was tatsächlich stattfindet: Freiluftkinos.
Ich will weg hier! Ich will raus!
Ein 16-jähriger Wehrmachtssoldat dreht im Gefecht durch. Der auch nach 60 Jahren immer noch erschütternde Antikriegsfilm Die Brücke lief jetzt als erster Film dieses Jahr im ausverkauften Kreuzberger Freiluftkino.
Die Leute wollen unbedingt ins Kino, die wollen was Kulturelles unternehmen. Deswegen sind die ersten Abende nahezu alle ausverkauft gewesen oder werden jetzt ausverkauft sein,
erzählt Kinobetreiber Arne Höhne. Aber ausverkauft heißt zum Beispiel im Berliner Freiluftkino Friedrichshain, dass von 1700 Plätzen nur 200 wegen der Hygieneauflagen besetzt werden dürfen. Auch deshalb sind viele Indoor-Kinos, die eigentlich öffnen dürften, weiterhin geschlossen. Aber dort, wo sie spielen, kommen Leute.
Es ist sehr unterschiedlich. Ich höre gerade von sehr kleinen Kinos, die natürlich aber auch sehr überschaubare Kapazitäten haben, dass da das Stammpublikum schon kommt,
meint der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer. Aber der Zulauf bleibt insgesamt noch gering. Einen bundeseinheitlichen Starttermin Anfang Juli hätte die Kinobranche bevorzugt. Allerdings hängt viel hierzulande auch davon ab, ob das internationale Kino wie erhofft im Juli wieder anläuft.
Vor allem sorgen wir uns um die USA. Da geht es natürlich um die Corona-Pandemie. Da geht es aber auch um die aktuellen Unruhen und die überfälligen Unruhen vielleicht gegen Diskriminierung.
Fraglich ist, ob Hollywood mitten in dieser Situation wieder Filme startet. Für das deutsche Kino bleibt die Situation kritisch. Traditionskinos wie das Kolosseum in Berlin oder der Uferpalast in Stuttgart haben Insolvenz angemeldet. Einiges erhofft sich die Branche von jüngst angekündigten Staatshilfen.
Wir sind froh, dass die Bundesregierung und Monika Grütters jetzt verkündet haben, dass 1 Milliarde für die Kultur und insbesondere auch für die kulturelle Infrastruktur bereitstellen werden. Ein aus unserer Sicht ganz essentielles Programm zur Sicherung der kulturellen Vielfalt im gesamten Land.
In Frankreich dürfen die Kinos landesweit am 22. Juni öffnen.
Ich glaube, das hat alle etwas überrascht. Alle hatten eher damit gerechnet, irgendwann Mitte Juli im besten Falle. Ich denke, es hat aber alle eher positiv überrascht, weil jetzt dann doch so eine neue Dynamik entsteht,
sagt die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elsner. Auch in den Kinos Frankreichs gelten die Abstandsregeln. Die finanzielle Lage bleibt kritisch, aber Elsner ist zuversichtlich.
Der französische Staat weiß es auch und wird sich schon für seine Kinokultur einsetzen.
Jetzt wurden für die Filmproduktion Staatshilfen für ein wirtschaftliches Problem beschlossen, das auch in Deutschland besteht. Dass nämlich keine Versicherung das Risiko für Produktionsausfälle infolge von Corona-Erkrankungen übernimmt.
Wir haben jetzt gerade letzte Woche erstmal in dem Produktionsbereich diese Versicherungsfrage mehr oder weniger geklärt, dass es wird so einen speziellen Versicherungsfonds geben, damit die Filme einfach weitergedreht werden können.
Ein schwerer Schlag für das französische Kino war auch die Absage des Filmfestivals von Cannes. Aber dafür hat Festivaldirektor Thierry Frémaux jetzt 56 Filme, die aus den Einsendungen fürs Festival ausgewählt wurden, mit einem Cannes-Gütesiegel geehrt. Mit dabei Oskar Röhlers Biopic Enfant Terrible über Rainer Werner Fassbinder.
Ton läuft und Klappe.
Ah! Musstest du so fest zuschlagen?
Das ist Film, kein Theater.
Cannes verleiht das Label auch Regiestars wie Wes Anderson und François Ozon. Ob dieses Gütesiegel in erster Linie Eigenwerbung ist oder doch eher Starthilfe für Arthouse-Filme, denen die Festivalpräsenz fehlt, daran scheiden sich die Geister. IS-Kämpfer fallen in ein nordirakisches Dorf ein. Der deutsch-irakische Film The Dark Wind erzählte 2018 vom Schicksal einer jungen Frau, die von IS-Kämpfern entführt wird. Produziert hat ihn der in Berlin lebende kurdische Filmproduzent Mehmet Aktash. Jetzt hat er im Nordirak mit dem Regisseur von The Dark Wind die Dreharbeiten für ihren neuen Film The Rain Bride abgeschlossen.
Es geht um eine junge Frau, ihre Freiheit. Wir wollten die Frauen eine Stimme geben,
berichtet Aktash aus Duhok im Nordirak. Gerade als die Dreharbeiten Anfang März begannen, kam die Corona-Epidemie. Das Team saß fest und entschied erstmal abzuwarten. Einen Monat später durften sie unter Aufsicht weiterdrehen.
Also im Team gab es verschiedene Reaktionen. Beispielsweise waren die lokalen Teams weniger aufgebracht als die ausländischen Freunde, weil sie sogar in Zeiten von IS Filme gedreht haben. Alle gesagt, wir hatten keine Angst vor IS. Warum sollen wir uns vor einem Virus fürchten?
Aktash hat bereits in echten Kriegssituationen gedreht, aber so unkalkulierbar und schwierig sei noch kein Dreh gewesen.
Ich hoffe, unser nächster Dreh wird in Deutschland stattfinden.
Das sagt der Produzent Mehmet Aktash im Nordirak im Corona-Film-Update von Christian Berndt. Nationalstraße, das ist ein Theaterstück und Roman des tschechischen Erfolgsautors Jaroslav Rudisch. Eine lakonische Tragikomödie über einen tschechischen Antihelden, ein Kind der Prager Vorstadt, ein Wutbürger unserer Zeit. Nun ist daraus ein Film geworden.
Ich habe nichts gegen Penner oder Zigos, Junkies, Assis, Russen, Polacken, Fidschis. Ich habe gegen niemanden auf der Welt was, solange er keinen Ärger macht. Und wenn er doch Ärger macht, dann habe ich eben einfach ein kleines Problem damit.
Ja, Van Damme ist in einer Prager Plattenbausiedlung aufgewachsen und im 30. Jahr nach dem Fall des Eisernen Vorhangs lebt er immer noch da. Täglich trifft er sich mit seinen Kumpels in seiner Stammkneipe. Aber die soll geschlossen werden und einem Einkaufszentrum Platz machen. Van Damme versucht das abzuwehren und die Lage eskaliert. Jaroslav Rudisch hat das Drehbuch für den Film zusammen mit dem tschechischen Regisseur Stepan Altrichter geschrieben. Beide leben in Berlin. Und da, in einem Park, habe ich sie auch für ein Interview getroffen und sie erstmal zum Kinostart befragt, wie es für sie ist, als einer der ersten neuen Filme nun in den wiedereröffneten Kinos zu laufen.
Naja, ich hoffe, dass das alles klappt. Soweit ich weiß, sind das tatsächlich auch einige Autokinos, wo der Film auch kommt, und auch einige Freiluftkinos, aber auch die ganz normalen Kinos. In Tschechien übrigens sind seit 2 Wochen ungefähr jetzt sind die Kinos wieder da und man darf da reingehen und langsam gewöhnen sich Leute auch und kommen mehr. Also ich bin der guten Hoffnung, dass sie das normalisiert und dass sie dann die Menschen doch die Angst nicht haben, ins Kino zu gehen, so wie sie die Angst nicht mehr haben, in ein Gasthaus zu gehen und da ein Bier zu trinken.
Also Tschechien, ein gutes Beispiel. Tschechien hat allerdings auch relativ schnell die Grenzen zugemacht und sehr strikt gegen Corona.
Das war für uns natürlich auch aus Grenzgänge sozusagen, für uns beide, Stepan und mich, war das eine kleine Katastrophe, weil wir pendeln beide zwischen Berlin und Prag, sind so halb Berliner, halb Prager. Und diese Normalität, die du einfach hier hast, dass du alle 2 Stunden einen Zug hast, der Prag mit Berlin verbindet, die war plötzlich weg. Letztendlich für mich war das eine Art Vergangenheitsreise. Ich muss wirklich viel darüber nachzudenken, wie das war vor der Wende, als man auch nicht so frei so reisen konnte. Aber Gott sei Dank, die Züge fahren jetzt schon wieder.
Wie ist es Ihnen ergangen, Herr Altrichter?
Genauso. Wir machen ja immer so einen Halbwitz, würde ich mal sagen, mit Jaroslav, wenn wir gefragt wurden, wohnt ihr jetzt in Prag oder in Berlin? Dann sagen wir wohnen in einem Speisewagen von der Bahn sozusagen zwischen Prag und Berlin. Ich wohne seit irgendwie 18 Jahren in Berlin und bin eigentlich auch mehr, glaube ich, Berliner, so vom Wohngefühl zumindest. Und da war es natürlich schon aber auch schlimm, trotzdem nicht nach Hause fahren zu können.
Genau. Nationalstraße basiert ja auf Ihrem Roman, Herr Rudisch. Der Roman besteht zu großen Teilen aus so einer Weltanklage ihres Protagonisten Van Damme, der an seinen 17-jährigen Sohn richtet. Ein Theaterstück gibt es schon. Wie sind Sie vorgegangen, dieses Soir da filmisch aufzubereiten und in eine Form zu bringen?
Das war echt nicht einfach am Anfang, weil die Geschichte basiert auf einer Kneipenbegegnung. Ich habe diesen realen Van Damme mal getroffen im Prager Gasthaus, mit ihm ein bisschen Bier getrunken und ihm zugehört. Ein Typ, der sich gerne prügelt, der provoziert, aber auch irgendwie auch smart ist, belesen ist, ein belesener Schläger, der einfach Lyrik liest und viel über die Geschichte weiß. Die trifft man im Prager Gasthaus auch nicht so oft. Uns war schon klar, das darf kein Monolog sein. Wir brauchen auch vielleicht mehr Figuren, weil das ist eine Reise in seinen Kopf sozusagen. Eine tragikomische Reise, eine düstere, aber auch eine lustige Reise. Und so sind wirklich, haben wir die anderen Figuren verstärkt oder sind sogar neue Figuren dazu gekommen. Und da muss ich mir immer so bei Stepan bedanken, dass er das einfach noch, diesen tschechischen Humor, ja auch eine düster humoristische Seite von Van Damme gestärkt hat.
Stefan Altrichter, Sie lachen sehr zufrieden. Wie sind Sie vorgegangen, als Sie das gelesen haben? Sie kannten es wahrscheinlich ja schon auch. Hatten Sie gleich Bilder im Kopf, das umzusetzen?
Also ich kannte das Buch tatsächlich nicht. Ich kannte andere Geschichten von ihm. Dieses Buch wurde an mich herangetragen. Ich habe es gelesen und erst dann haben wir festgestellt, dass wir ungefähr, weiß ich nicht, Luftlinie 1 Kilometer voneinander in Berlin leben als Tschechien. Aber na klar, es kommen Bilder, die sind tatsächlich aber erstmal düster. Man fragt sich natürlich, wie soll man das um Gottes Willen verfilmen, wenn da einer alleine in seinen Kopf reißt. Das fand ich aber super spannend. Das ist, finde ich, in vielen Stoffen, die mich interessieren, ambivalente Charakter und ihre Innenwelt interessiert mich viel mehr als eine programmatische Idee oder in ein Thema erstmal. Und das Düstere war zuerst da, die Bilder. Dann habe ich aber mal so eine Lesung gesehen, glaube aufgenommen von Jaroslav, wie er das liest. Ja, wie er das liest, ja, siehst du? Und da siehst du ja die witzigeren Parts, sehr witzig, wo sich das Publikum wegbricht. Und dann dachte ich so, ja, also das ist ja genau das, was ich ja, weswegen ich selber ins Kino gehen will, wenn das eine Mischung von Gefühlen ist.
Die Filmfigur Van Damme ist ja auch sehr komplex. Ist ein Kind der Vorstadt, die Faust sitzt locker, er schlägt sich gerne, er trinkt gerne in seiner Kneipe. Sein Vorbild ist der Actiondarsteller Jean-Claude Van Damme. Er wettert ja sehr viel gegen alle. Irgendwie eine ominöse, diffuse Masse, die Regierung, die Medien, die Fremden, die Gentrifizierer, das ist im Film sehr stark. Woraus speist sich eigentlich seine Unzufriedenheit?
Ja, das ist das Spannende an dieser Figur, diese Ambivalenz. Also er ist jemand, dem man erstmal nicht zuhören würde, glaube ich, wo ich mich jetzt wegsetzen würde bei seinen Meinungen. Und das ist Jaroslavs Talent, dass er diesen Menschen dann genauso zuhört. Also diese Schlüsse, die er daraus zieht, sind zumindest für mich absolut so ein rotes Tuch. Aber es gibt den Frust in ihm. Und den kann ich total nachvollziehen. Und den finde ich sehr wahrhaftig. Und so geht es ihm, nicht nur ihm, sondern ganz vielen Leuten in Tschechien, in Deutschland, auch der ganzen Welt, die dann vielleicht wählen oder Meinungen haben, die wir ganz schrecklich finden. Aber der Schmerz, das haben wir versucht so ein bisschen, dass man die andere Seite sieht. Und man sieht so, das heißt immer die Abgehängten. Und wir wollten dann genau, dass es nicht die sind. So, dass man sieht, okay, der Typ ist teilweise, ich sag das jetzt mal einfach, ein homophobes, sexistisches Arschloch, xenophob auch noch. Teilweise ist er total ein belesener, geschichtsbelesener Mensch mit einem guten Herzen. Und wir wollen aber weder, und das macht man oft in deutschen Filmen, hat man ja immer, ja, aber was ist denn das jetzt? Also wollt ihr einen Film gegen den machen oder für den? Und das finde ich spannend, wenn man, ich mag ja auch angelsächsisches Kino, wenn man einen Film geht und dann weiß man nicht, ach okay, ist der jetzt, wie ist der jetzt, der Typ? So, ich weiß es nicht, ich weiß es bis zum Ende des Films. Es gibt so einen Spruch, in einem deutschen Film weiß man am Ende ja in jeder Szene, wer gelogen hat. Und hier weiß man das bis zum Ende des Films nicht. Und das finde ich toll.
Ich wurde auch zum Beispiel öfters nach Lesungen gefragt. Ja, ich habe so viel gelacht, als ich das gelesen habe. Aber ich frage mich, darf man hier lachen? Eine sehr deutsche Frage. Darf man hier lachen? Das ist so ein furchtbarer Typ, ja. Ja, so eine Frage würde in Tschechien wahrscheinlich niemand stellen. Aber ich denke, umso mehr muss man lachen, weil die sind natürlich diese Machos und letztendlich auch viele von den Rechten sind unglaublich lächerlich. Und man kann sie auch mit dem Humor entblößen.
Eigentlich ist Van Damme ja so ein postmoderner Philosoph, wenn man das nimmt.
Aber ein Bierphilosoph auch zugleich.
Ohne es selbst zu wissen, weil der benutzt Begriffe wie von Václav Havel geprägt, Wahrheit und Liebe siegt und missbraucht die so, dass man immer mal wirklich gar nicht mehr weiß, meint er das jetzt ernst oder nicht? Überlegen. Ist er jetzt für Havel oder gegen? Und genau. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob er selber weiß.
Über einen Ort müssen wir noch sprechen, nämlich die Kneipe. Die Rolle der Kneipe im tschechischen Selbstverständnis.
Naja, das hat verschiedene Level. Also einmal, was insgesamt ist ja die Kneipe ein heiliger Ort in Tschechien. Ich erzähle gerne immer die Geschichte, wo ich in Polen war und da hatten wir eine Stadtführung bei einem Filmfestival und der Guide war ein Pole, der sehr tschechophil war, der Jaroslavs Bücher auch kannte und der meinte, ich übersetze das immer, was ich sage. Mhm. Dann meinte er, hier, diese Kirche wurde zugemacht von dem kommunistischen Regime, das ist so, wie als würde man in Tschechien eine Kneipe zumachen. Also das hat tatsächlich diesen Wert, deswegen kann man das auch eben mit ein bisschen Humor auch so interpretieren in dem Film. Dann ist es natürlich so, dass es eine alte Kneipe ist, die ja langsam aufgefressen zu einer Bowlingbahn in einem Einkaufszentrum umgentrifiziert werden soll. Und dass insgesamt dieses Plattenbaugebiet, wo er wohnt, langsam sozusagen von allen Seiten, von dem Turbokapitalismus, der ja auch in Tschechien herrscht, aufgefressen wird. Und Van Damme mit Zähnen und Füßen krammelt er sich so an den letzten Stückchen von seiner, es ist ja wie so ein DDR-Museum, also ein tschechische Vorwendezeitmuseum. Und es ist, würde ich sagen, mal Van Dammes Comfort Zone. Und die wird natürlich ein bisschen rausgelöst.
Ich hatte das mit der Kneipe auch gefragt, weil ich mal in einem Interview, das Sie gegeben hatten, gelesen hatte, dass in Tschechien auch so eine gewisse Streit herrscht zwischen, oder nicht Streit, eine Positionierung, ob man jetzt zur Kneipe gehört oder zum Kaffeehaus.
Ja, ja, das war wirklich zu einem Politikum. Also dass letztendlich, also die ganzen liberalen Intellektuellen wurden beschimpft als Prager feine Kaffeeleute sozusagen von den Neurechten in Tschechien, werden so beschimpft. Das ist natürlich auch ein Schwachsinn, weil auch die gehen in die Kneipen, Gaststätten, und es ist auch ein Versuch, diese Gesellschaft zu trennen sozusagen. Aber diese Rolle von einer Gaststätte, Wirtshaus in der mitteleuropäischen Kultur, also nicht jetzt nur in der tschechischen, die ist unglaublich wichtig. Das ist ein Ort der Begegnung, der Ort der Geschichte und der vielen kleinen Geschichten, die da auch erzählt werden. Ein Ort, wo man auf einen Erzähler wirklich tatsächlich wartet, der dann einfach die anderen unterhält. Diese Orte, die gehen natürlich auch ein bisschen verloren in der letzten Zeit, nicht nur in Tschechien, auch in Berlin, sicher auch in Bayern. Und ich bin da gerne wirklich am Warten und warte immer auf so einen Erzähler. Ich höre gerne den Menschen zu. Ich finde, das als Autor muss man eigentlich nur das machen, braucht man eigentlich nur das. Das finde ich toll.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Dankeschön.
Stepan Altrichter und Jaroslav Rudisch, die beiden haben zusammen den Film Nationalstraße gemacht, der am Donnerstag nun in den Kinos, auch in Freiluftkinos, anläuft. Mit der Serie 13 Reasons Why, auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht, hat Netflix vor 3 Jahren einen Nerv getroffen und für sehr viele Kontroversen gesorgt. In den 13 Folgen der ersten Staffel ging es um die Kassetten der Highschool-Schülerin Hannah Baker, die sie kurz vor ihrem Selbstmord an Klassenkameraden verschickt hat. Seit gestern ist auf Netflix nun die 4. Staffel zu sehen. Anna Wollner ist bei mir und hat sich durch die Serie geguckt. Anna, eigentlich basiert die Serie auf dem gleichnamigen Buch 13 Reasons Why, dessen Handlung nach der ersten Staffel vorbei war. Trägt sich die Serie wirklich über 4 Staffeln?
Nee, und das Problem gab es eigentlich schon nach Staffel 2 und 3, und das ist ein bisschen das Problem des Erfolges. Vergleichbar vielleicht wie mit Serien wie Big Little Lies mit Nicole Kidman und Co., die trotz Buchvorlage und eigentlich abgeschlossener Handlung in eine neue Runde gegangen sind. Bei 13 Reasons Why hatte ich so ein bisschen den Eindruck nach der ersten Staffel, dass Netflix vom eigenen Erfolg selbst überrascht gewesen ist. Und das Konzept war sehr klar, sehr eindeutig strukturiert. 13 Folgen gab es und jede Folge war die Seite einer Kassette und die Frage, warum sich Hannah Baker das Leben genommen hat. Das Leben an der Highschool, der Liberty High, so ein Konglomerat aus Mobbing, Gewalt, Intrigen und Sex. Und in der zweiten Staffel gab es dann keine Kassetten mehr, sondern Polaroid-Fotos von potenziellen Opfern als roter Faden. Und der dritten und vierten Staffel, da hat man komplett auf sowas verzichtet. Da geht es nur noch um die Jugendlichen selbst. Und die Idee dahinter, jetzt 4 Staffeln zu machen, es sind in Amerika 4 Jahre Highschool. Und das heißt dann auch jetzt, das Ganze endet mit der Graduation.
Bevor wir über die 4. Staffel reden, müssen wir auch noch mal über die 1. reden. Es gab ja, wie ich schon sagte, vor 3 Jahren eine Welle an Empörung und Kritik an der Serie. Und zwar die, dass die Serie auch als Anleitung für Selbstmord gesehen werden könnte. Netflix hat darauf reagiert. Wie?
Sie haben die betreffende Szene mittlerweile gelöscht und selbst auf YouTube muss man sehr, sehr, sehr tief graben, um diese Szene noch zu finden, und die ist wirklich sehr drastisch, und Netflix ist da auf Kritik von vielen Seiten eingegangen. Kritiker wie die American Foundation for Suicide Prevention. Es gibt zum Beispiel eine Studie der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, dass seit dem Erscheinen der Serie die Selbstmordrate bei Jugendlichen gestiegen ist. Und Netflix hat dann irgendwann gesagt, sie sehen sich da in einer Vorbildfunktion und deswegen diese Szene entfernt.
Diese Szene, wo es so der Selbstmord
genau,
gezeigt wurde.
Genau, es ist also wirklich sehr, sehr drastisch. Sie liegt in der Badewanne und man sieht wirklich, wie sie sich die Pulsadern aufschneidet, und sie macht es auch noch richtig rum. Und es gibt vor jeder Folge in den Staffeln 2 und 3 einen Hinweis auf die Seite 13reasons.info, bei der sich Jugendliche Hilfe holen können. Es gibt einen Spieler, der Hauptdarsteller, mit dem Hinweis, dass das eine fiktive Serie sei, dass die Serie aber eine Reihe wirklicher Probleme von Teenagern zeige, eben Drogenmissbrauch, Mobbing, sexuelle Übergriffe, Gewalt und eben auch dieser Selbstmord. Und ja, das als Warnung, dass das für den Zuschauer reale Themen seien, solle man die Serie nicht gucken oder mit jemandem zusammen, wenn man sich angesprochen und getriggert fühlt, und man solle über die Serie und seine Gefühle reden, denn reden würde helfen.
Und inwieweit findet es sich nun auch in der neuen Staffel wieder?
Also so einen ganz krassen Schock schockierenden Moment, der ist mir nicht aufgefallen, aber trotzdem gibt es eine Triggerwarnung, unter anderem vor der 6. Folge, denn da geht es um einen potenziellen Amoklauf in der Highschool mit einem Lockdown und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung auf dem Niveau der Schüler der Liberty High School. Diesen Mikrokosmos, den wir hier kennengelernt haben mit den ganz eigenen Problemen. Die dritte Staffel, die war so eine klassische Whodunit-Geschichte, also ein Krimi mit der Frage, wer den Footballstar Bryce Walker getötet hat und jetzt im letzten Highschool-Jahr stellt die Serie eine sehr fundamentale Frage.
Es stellt sich eine Frage. Wirst du die Highschool überleben? Werde ich überleben? Denn ich kenne zu viele Leute, die es nicht geschafft haben. In den vergangenen 2 Jahren sind 3 Menschen, die ich geliebt habe, von uns gegangen. Und zwei andere Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie hasse, sind auch gestorben.
Ja, die Hauptfigur Clay, die wir hier gehört haben, die leidet mittlerweile unter Wahnvorstellungen. Es tauchen Tote wieder auf, die bisher eigentlich verstorben sind und sind im Zwiegespräch mit ihm. Er sieht Dinge, die er nicht sehen sollte. Er geht deswegen auch zum Therapeuten. Und auf dieser ganzen Gruppe Jugendlicher lastet so ein bisschen die Last der Geheimnisse und dem vertuschten Mord aus der letzten Staffel. Denn sie werden auch noch erpresst und bangen obendrein um ihre Zukunft.
Passt das denn noch zum Ton der Serie und der vor allem ja, jugendlichen Zielgruppe?
Na, man hat hier irgendwie so mit Druck was zu Ende erzählen zu wollen, was auch tatsächlich ein bisschen leichter und leichtfüßiger daherkommt als in den ersten 3 Staffeln. Allerdings so die Identifikation mit den Hauptfiguren, die ist bei mir gen Null tendiert. Natürlich sind es immer noch so Themen wie Vergewaltigung, Selbstmord, Sexismus, Mobbing, die am Anfang ernst genommen worden sind, aber jetzt so übertrieben und maximal aufgeblasen sind. Die Serie braucht diese schockierenden und kontroversen Elemente, ja, um überhaupt noch die Aufmerksamkeit zu bekommen, denn über welche Serie redet man sonst in Staffel Nummer 4? Und das hat diese erste sehr, sehr gute Staffel von 13 Reasons Why eigentlich überhaupt nicht verdient.
Anna Wollner, über tote Mädchen lügen nicht. Die 4. und finale Staffel, die gibt es seit gestern auf Netflix. Schauplatz Portugal. Unter diesem Motto bringt Studio Kanal jetzt 2 Filme von Wim Wenders auf DVD und Blu-ray heraus, die der deutsche Regisseur am westlichen Zipfel der Iberischen Halbinsel gedreht hat. Es geht einmal um Der Stand der Dinge, 1982 entstanden und mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet, und um Lisbon Story von 1995. Wenn man sich in der Filmografie von Wim Wenders umschaut, da fällt auf, dass er mit seinen Filmen eigentlich immer on the road war. Er hat in seiner Wahlheimat USA gedreht, in Sizilien oder auf Kuba. Wir wollen seine beiden Portugal-Filme jetzt zum Anlass nehmen, um über Wenders Umgang mit seinen Schauplätzen zu sprechen, über die Art und Weise, wie er seine Orte in Szene setzt. Und dafür ist jetzt Anke Lewicke im Studio. Anke, jetzt einmal ganz allgemein gefragt, inwieweit hat Wim Wenders einen besonderen visuellen Umgang mit den Orten seiner Geschichten?
Naja, es mag ein bisschen pathetisch klingen, aber Wim Wenders hat mich noch anders mal auf Deutschland blicken lassen. Das sind so filmische Expeditionen in die Heimat gewesen. Ich bin ja am Rhein und auch im Ruhrpott groß geworden und zum Beispiel in Alice in den Städten von 1974, da suchen sie ja die Großmutter von dem kleinen Mädchen im Ruhrgebiet. Und wie er die Zechen filmt, die Arbeitersiedlung, wie er so zeigt, wie die Städte ineinander übergehen und zu einer zersiedelten Landschaft werden, das hat mir einfach nochmal einen anderen Begriff vom Ruhrgebiet verschafft. Oder Falsche Bewegung, da geht diese seltsame Truppe um den Schriftsteller ja mal am Rhein entlang und der Rhein ist ja mythisch immer aufgeladen, die Nibelungen sind da. Dann ist der Rhein hier aber auch der Zeuge von deutscher Geschichte, weil es geht um die Auseinandersetzung auch in dem Film mit den Nazitätern. Und gleichzeitig ist der Rhein schon immer ewig da. Er hat vor uns geflossen, er wird nach uns fließen. Also ich finde, die Orte kommen bei Wim Wenders ganz häufig zu sich und auch zu ihrer Geschichte.
Ja, nun ist das ein sehr eindrückliches Beispiel. Es ist ja auch in einem Land gedreht, in dem er zu Hause ist. Mir fallen da ein paar andere Beispiele ein von Filmen, wo er eben sich in andere Länder bewegt. Zum Beispiel Palermo Shooting. Ein, wie ich finde, ziemlich verliebter Blick auf die marode sizilianische Stadt. Oder dann sein Kuba-Bild von Buena Vista Social Club, was ich schwierig finde in dieser verklärenden Nostalgie.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und wenn ich mir diese Bilder so in Erinnerung Aufschwungrufe von den Filmen kann man immer noch sagen, ja, das ist ein guter Bildermacher, Wim Wenders. Aber die Filme haben auch so teilweise eine Postkartenästhetik. Und Wenders hat selbst einmal was ganz Schönes über Bilder geschrieben, dass Bilder sehr empfindlich seien und dass sie ihre Fühler wie Schnecken zurückziehen würde, würde man sie mit Bedeutung belegen, mit Moral oder sonst was. Und genau das hat der Wenders in diesen Filmen vielleicht schon gemacht, gerade bei Buena Vista Social Club, dass er so eine Vorstellung von den alten Männern hatte, von ihrer Heimat. Und deshalb sieht das alles auch so stereotyp aus, wie man das kennt. Das bunte Treiben in Kuba, die tollen Karossen, die Wellen, die ans Meer schlagen. Das sind ja alles Bilder, die man schon kannte, die auch keinen anderen Kontext bekommen. Und ich finde, ähnlich ist es vielleicht auch in den späteren amerikanischen Filmen von Wenders wie Don't Knock on My Door, um altern Western-Star. Sieht immer noch brillant aus, die Weite der Landschaft, aber ist keine Auseinandersetzung mehr mit den Bildern des amerikanischen Traumes, der sich auch im Kino ausgeträumt hat.
Kommen wir zu den beiden Portugal-Filmen. In Der Stand der Dinge geht es um eine Filmcrew, die nicht mehr weiterarbeiten kann, die auf Geld und Filmmaterial warten muss. Und ist das Meer im Hintergrund hier nur Kulisse für das Warten, die Ungewissheit, oder kommt ihm auch eine besondere Rolle zu?
Ich finde, ihm kommt schon eine besondere Rolle zu. Und zwar wird ja in dem Film ein Science-Fiction gespielt. Und damit fängt der Film auch an. Man sieht so eine seltsame Truppe, apokalyptische Landschaft, und man weiß, das Meer ist die Rettung. Und wenn in dem Film, im Film das Meer auftaucht, ist kein Drehmaterial mehr da. Aber man hat das Meer ja schon mal so vermittelt wahrgenommen. Und dadurch kriegt man ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Also die müssen jetzt alle warten. Und der Drehbuchautor, der guckt sich auf einmal den Globus an und guckt sich an, wo genau der Ort in Portugal ist. Und wenn er das Bild hat, kann er erst das Außen, das wirkliche Bild wahrnehmen, das Rauschen. Oder es gibt immer Kinder, die wieder einfach Polaroids machen, und sie setzen dann eben die Person zum Meer in Beziehung. Also man sieht dem Bild bei der Entstehung zu, und dadurch entsteht eben auch was, und dadurch hat man nicht das Gefühl, also da ist die Offenheit von Wenders noch, da sucht er was wie früher in seinen Filmen, wo er einfach mal die Kamera hingehalten hat.
Am Ende spielt der Film noch in Los Angeles, da sucht der Regisseur den Produzenten, wechselt der Film da seine Filmsprache?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Sam Fuller spielt ja in dem Film den Kameramann, und der sagt dann immer so Sätze wie, das Leben ist farbig, aber der Film wird realistischer, wenn er schwarz-weiß gedreht ist. Stand der Dinge ist schwarz-weiß gedreht. Schwarz-weiß wollte Wim Wenders auch seinen ersten Film Hammett in den USA drehen. Und da war ja der Produzent Francis Ford Coppola, und Stand der Dinge ist ja in einer Drehpause gedreht worden, weil Hammett musste wieder umgeschrieben werden. Und es war schon eine Auseinandersetzung, keine Abrechnung mit Francis Ford Coppola, aber mit dem System Hollywood. Und das Interessante finde ich aber an diesem Film, wenn es dann nach Amerika geht, dass er dieses System, Bildersystem perfekt bedienen kann. Die Freeways, die man dann sieht, die Parkplätze, und dass diese Geschichten auch schon immer eine Gangstergeschichte in sich behalten. Ja, und die Kamera wird dann auch zur Waffe.
Und wie verhält sich jetzt mit Lisbon Stories? Da geht es um den von den Toningenieur Philipp Winter, gespielt von Rüdiger Vogler, der von einem befreundeten Filmregisseur einen Hilferuf bekommt und deshalb nach Lissabon fährt. Er findet ihn nicht, nur seine Spuren, und die führen ihn durch die verschiedenen Viertel der portugiesischen Hauptstadt. Ein Toningenieur und ein Filmregisseur als Protagonisten eines Films, das legt irgendwie nahe, dass das Bilder, das Filmemachen auch Thema ist. Ist das so?
Ja, genau. Und hier geht es eben, der Film ist ja auch genau zu 100 Jahre Kino entstanden, und er geht eigentlich zurück zu den Anfängen. Also der Regisseur ist verschwunden, aber der Tonmann hat einfach eine Idee zu dem Film. Und das ist wie bei den Gebrüder Lumière. Also die haben ja den einfahrenden Zug gefilmt, und der filmt auch einfach so Alltagssachen. Die Straßenbahn, die Fähre und sonst was. Also da kommt einfach das Bild auch nochmal zu sich und setzt sich so zusammen zu einem Stadtporträt. Da hat man die verwinkelten Gassen auf einmal, dann kommt man aus dem Schatten raus und dann wieder die Offenheit des Meeres.
Anke Lewicke, über die Bilder, die sich Wim Wenders von verschiedenen Ländern macht, das war unser Thema. Und Anlass sind die beiden Filme Der Stand der Dinge und Lisbon Stories, die jetzt als DVD und Blu-ray erschienen sind.
Top 5.
Es gibt Prophezeiungen auf den Wirtschaftsseiten von Zeitungen, dass die gläsernen Büros von Banken und großen Unternehmen, überhaupt von Firmen, bald der Vergangenheit angehören könnten. Und dass sich die neue Homeoffice-Arbeitskultur, die sich in Corona-Zeiten immer mehr entfaltet hat, auch nach dem Ende der Pandemie halten wird. Gehört das gute alte Büro also bald zum alten Eisen? Im Film hat das Büro auf jeden Fall viel Anlass gegeben für schöne, schreckliche und wahnsinnige Geschichten. Hartwig Thekler mit den Büro-Top 5.
Lust auf den Film?
Hier ist Jerry, Jerry Westerby aus dem Büro.
Wie, Edward Gray, Anwaltskanzlei? Ich fürchte, er ist nicht da.
Gefällt Ihnen das Büro? Es ist Ihres.
Mein Büro?
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Dame, König, Ass, Spion von Thomas Alfredson. 2011.
Ist Ihnen jemand gefolgt?
Control-Chef des britischen Geheimdienstes sucht in seiner Privatwohnung, neudeutsch in seinem Homeoffice, in einem Berg von Akten nach der Identität des russischen Maulwurfs.
Trauen Sie niemandem?
Ganz oben da, in der Führungsriege der Schlapphüte.
Sie sind ein Arschloch, Esther Haas.
Das riesige Büro der Zentrale, grau, trist, dunkel, bietet unendliche Möglichkeiten, sich zu verstecken im Konkreten wie Metaphorischen. Da kann es dann aber auch gefährlich werden, in den Aktenbergen zu Hause auf verdrängte Wahrheiten zu stoßen.
Platz 4. Das Apartment von Billy Wilder, 1960.
Auch in Cissy Baxters Büro.
Unser Zentralbüro hat 31.259 Angestellte.
Im 19. Stock.
Tisch 861.
Gibt es Geheimnisse. Beispiel. Dieser kleine Büroangestellte stellt seinen Chefs das eigene Apartment für deren amoröse Treffen mit den Sekretärinnen zur Verfügung. Dass Jack Lemmon so zur großen Liebe, Shirley MacLaine, kommt, ist das eine, dass das Büro in dieser Satire auf Geschäftsmoral und Untertanengeist aber etwas zutiefst Unmenschliches hat, ist das andere. Die Karriereleiter im Büro zu erklimmen, dazu bedarf es extremes Duckmäusertum, erzählt uns Billy Wilder. Und hier der große Kontrapunkt. Das Büro als Kontaktbörse, aber ganz, ganz anders.
Und Sie wollen wirklich meine Sekretärin werden?
Ja, das will ich.
Platz 3. Secretary von Steven Sheinberg, 2002.
Die Verletzungen, aber auch die Obsessionen zweier verlorener Seelen, Maggie Gyllenhaal und James Spader, die sich im kleinen Büro zeigen dürfen. Zwischen Lee, die den devoten Teil übernimmt, und Edward, ihrem Chef, entwickelt sich eine SM-Beziehung, in der sich beide auf nahezu zärtliche Weise entfalten können. Wo der Gang vom Vorzimmer ins Büro des Chefs zum erotischen Drahtseilakt wird, der hier aber nichts Peinliches hat, sondern die Gelegenheit zum Leben einer Leidenschaft inklusive Glücksversprechen bietet.
Und zum ersten Mal in meinem Leben empfand ich mich als schön. Ich empfand mich endlich als einen Teil der Erde.
Platz 2. Man lernt nie aus von Nancy Myers, 2015.
Robert De Niro als Ben, 70-jähriger Pensionär, der sich als Seniorenpraktikant in einem hippen Start-up-Unternehmen bewirbt.
Wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren?
Wenn ich 80 bin.
Sonnendurchflutete gläserne Bürofluchten in einer aufgepimpten alten New Yorker Fabrik. Anne Hathaway als CEO des E-Commerce-Modeunternehmens fährt gar mit dem Fahrrad über die Fläche. Aber auch in diesem luxuriösen, stylischen Ambiente brodeln quasi unter dem Holzdielenboden Geheimnisse. Beispielsweise, dass Jules schlicht arbeitssüchtig ist, weil sie ihr Privatleben nicht ertragen kann. Also, auch mit der schönen neuen Bürowelt ist es genauso wie mit der in alten Zeiten. Und Ben, der Seniorenpraktikant, muss einiges heilen.
Platz 1. Being John Malkovich von Spike Jonze, 1999.
Ein Büro nicht im 7. oder im 8. Stockwerk, sondern dazwischen, im 7,5. des Gebäudes in Manhattan. Da selbst findet...
Sie haben den Job!
...der erfolglose Puppenspieler Craig, John Cusack, Arbeit als Archivar. Als ihm dann eine Akte hinter einen Schrank fällt, entdeckt er eine kleine Tür.
Es ist eine Pforte.
Die direkt in das Gehirn... Ja, ja, in das Gehirn von John Malkovich führt, der in Being John Malkovich von John Malkovich gespielt wird. Und Ausgangspunkt, das ja ganz offensichtlich labyrinthische Büro in dieser labyrinthischen Erzählung.
Ich meine, da steigen doch 1000 philosophische Grundfragen in einem auf, verstehen Sie?
Und man muss ja wohl am Ende Craig zustimmen, dass...
Dass diese Pforte eine metaphysische Schlangengrube ist.
Also, die Pforte im Büro. Und möchten wir mal kurz die Perspektive eines Hirnforschers einnehmen, hat es... Im Großraumbüro sowieso, bei der Zoom-Konferenz im Homeoffice vielleicht aber ja auch etwas vom menschlichen Gehirn, ergo, summa summarum, was zu beweisen war. Das Büro, Soziotop, Kontaktbörse, Metapher für kapitalistisches Wirtschaften und die Abgründe menschlichen Handelns. Das Büro, naja, im Film, Abbild des großen Ganzen.
Das Büro im Film, die Top 5 von Hartwig Tegler. Wie immer, zusammen auch mit der ganzen Vollbildsendung zu finden als Podcast über alle gängigen Podcast-Plattformen oder auch über unsere App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg.